In der Kapitel 3, Vers 14, 2. Petrus 3, Vers 14. Auf unserer Gliederungsfolie ist das der Punkt B, Fleiß. Also angesichts dieser Wahrheiten gilt es, sich entsprechend zu verhalten. A, heilige Lebensführung und rechte Ehrfurcht. Und B, Fleiß, um fleckenlos und ungetadelt von ihm vorgefunden zu werden. Wir lesen Vers 14. Darum, Geliebte, da ihr dieses erwartet, befleißigt euch, fleckenlos und ungetadelt von ihm vorgefunden zu werden, in Frieden. Darum, Geliebte, das fällt jetzt wieder auf. Jetzt nennt er sie wieder Geliebte. Das ist wichtig. Kinder, die wissen, dass sie geliebt sind, die werden besser reagieren auf die Aufträge, die man ihnen gibt. Und hier sind es Kinder Gottes. Und er versichert ihnen, dass sie Geliebte sind. Geliebte von Petrus und Geliebte von Gott. Wenn man zu warten hat, dann ist es wichtig, dass der, auf den man wartet, einem immer wieder sagt, du, ich liebe dich, auch wenn du noch warten musst, aber ich komme. Ich komme bald heim, aber ich liebe dich. Und dann kann der andere noch besser warten. Dann tut er sich leichter mit warten. Der Papa ist weg und die versichert dem Kind, ich liebe dich, ich denke an dich, ich komme bald wieder. Der Herr Jesus Christus. Und hier Petrus im Auftrag des Herrn Jesus nennt die Christen Geliebte. Da ihr dieses erwartet, hier ist der Zusammenhang, während ihr also wartet und diese Dinge erwartet, während ihr diese Dinge, dieses erwartet, sollt ihr also Fleiß an den Tag legen. Ja, weil ihr den Herrn begegnen werdet und weil er nicht verziehen wird. Und auch Paulus hat davon geschrieben. Also, da ihr dieses erwartet, befleißiget euch. Hier haben wir das. Fleiß, die Haltung ist also fleißiges Warten. Befleißiget euch, das hatten wir schon angesprochen, es ist ein aktives Warten, ein fleißiges Warten. Ja, die Bibel kennt kein passives Warten. So, das ist wie bei den Thessalonichern. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 9 und 10 heißt es, wie ihr von den Götzen euch zu Gott bekehrt habt, um einem lebenden und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Also während sie den Sohn vom Himmel erwarten, dienen sie dem lebenden Gott. Dienen und warten geht hier also zusammen. Und der Charakter, unser Charakter soll fleckenlos und ungetadelt von ihm vorgefunden werden. Eines Tages, wenn er dann wiederkommt, dann möchte er uns als solche wieder vorfinden, die fleckenlos und ohne Tadel sind. Merken wir wieder, es geht nicht um Leistung, es geht um Charakter. Es ist nicht so wichtig, was wir leisten, es ist wichtig, was wir sind. Leistungsmenschen sind gefährdet. Und in unserer Gesellschaft werden wir förmlich erzogen zu Leistungsmenschen. Aber dann sind wir gefährdet. Wer sein Leben versteht als die Summe oder seine Bedeutung versteht als die Summe seiner Leistungen, der wird eines Tages enttäuscht sein. Denn eines Tages kann er nicht mehr das leisten, was er vielleicht in jungen Jahren geleistet hat. Und dann wird er sich denken, er ist nicht mehr wichtig, oder? Wenn man meint, durch die Leistung bin ich wichtig, wird man enttäuscht werden. Dann fällt man in ein Loch und wird depressiv. Frustriert vom Leben und von sich selbst vor allem, oder? Aber wenn man nicht auf Leistungen ausgerichtet ist, sondern auf Gott, der unseren Charakter formt und verändert, dann ist es ganz anders. Also dem Herrn ist es wichtiger, was wir sind. Fleckenlos und ohne Tat, dieses Fleckenlose, das ist nicht eine Tat. Nicht eine Tat ist fleckenlos, sondern eine Person ist fleckenlos. Und auch der tadellos. Ja? das ist nicht eine Tat. Es geht hier um diesen Ausdruck, fleckenlos und ungetadelt in Frieden. So sollen wir vorgefunden werden. Nicht als gute Arbeiter. Natürlich sind gute Arbeiter auch wichtig und die Bibel spricht auch vom Arbeiten, aber das muss im richtigen Verhältnis stehen. Wenn ich innerlich befreit bin von Leistungsdruck, dann kann ich ein Arbeiter sein für den Herrn. Aber wenn ich meine, Gott fordert von mir Leistung, dann werde ich kein guter Arbeiter werden. Oder beziehungsweise ich werde schon ein guter Arbeiter sein, aber ich werde dann enttäuscht werden eines Tages. Weil ich meine, ich bin die Summe meiner Leistungen. Ich kenne solche Leute. Und ich weiß, was sie durchmachen. Sie sind enttäuscht von sich selber. Ich schaffe das nicht mehr. Jetzt bin ich nichts mehr. In der Gesellschaft bist du nichts, wenn du nichts leistest. Das ist unsere Leistungsgesellschaft. Und dem Kind wird vermittelt, du musst die guten Noten bringen in der Schule, du musst was leisten. Nein, du musst fleißig sein, das darfst du. Aber die Leistung, die Note, das ist nicht das Entscheidende. Das Notensystem in der Schule ist ohnehin ungerecht. Denn die Kinder sind nicht alle gleich. Da gibt es einen, der arbeitet und bemüht sich, aber er kann gar nicht besser. Und der andere tut nichts und schreibt lauter sehr gut, ja? Weil er begabt ist. Aber das ist falsch, hier die Menschen alle mit der gleichen Latte zu messen. Gott tut das nicht. Aber was Gott tut ist, er möchte, dass unser Charakter umgeformt wird, dass wir werden wie Jesus Christus, fleckenlos und ohne Tadel und in Frieden. Innerlich Frieden, das ist das, was der Herr Jesus möchte von uns. Dass unser Inneres nicht unruhig ist, sondern beim Herrn zur Ruhe gekommen ist. Friede werde vermehrt. Erinnern wir uns daran? Kapitel 1, Vers 2. Friede werde vermehrt bei euch, hat er gesagt im Grußwort. Und dann weiter in Vers 15. Haben wir den weiteren Punkt, das ist hier auf der Tafel C, groß C, rechtes Einschätzen der Geduld des Herrn. Vers 15, und die Geduld unseres Herrn erachtet als Rettung. Die Geduld unseres Herrn, dass er noch nicht gekommen ist, achtet als Gelegenheit zur Rettung von Menschen. Im Warten wird uns noch Zeit geschenkt. Und die geschenkte Zeit ist da zu wirken, dass Christus durch uns etwas bewirken kann, damit noch Menschen gerettet werden. Oder vielleicht soll noch was in Ordnung gebracht werden im eigenen Leben. Vielleicht ist irgendwas etwas krank in Beziehungen und das muss noch gesund gemacht werden, in Ordnung gebracht werden. Das Heil darf sich also auch in unserem Leben mehr und mehr auswirken. Und den übrigen Menschen ist auch noch Zeit geschenkt, den Ungläubigen, dass sie noch Buße tun. Die Geduld unseres Herrn erachtet als Rettung, dass sie noch Raum haben, sich zu bekehren. Vers 15 weiter. So wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch schrieb, unser geliebter Bruder Paulus, sagt der Petrus über den Paulus. Schön, oder? Paulus hat ihm mal den Petrus zurechtgestutzt. Galater 2. Da ist gar kein bisschen von Bitterkeit oder so. Nein. Man lässt sich korrigieren. Ein Apostel vom anderen Apostel. Nichts Negatives. Welche Liebe und Hochachtung herrscht unter diesen Reichsgottesarbeitern der neutestamentlichen Zeit. Wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch schrieb. Paulus hat ja auch in diese Gegend geschrieben, in Kleinasien. Da gab es Briefe an die Epheser. Da gab es den Timotheusbrief. Timotheus war auch in Ephesus damals. Und also einige Briefe jedenfalls sind auch in diese Gegend geschrieben worden. Auch der Galaterbrief natürlich. Und die anderen Briefe sind ja auch in Umlauf gekommen. Auch der Korintherbrief wurde in Galatien, Pontus und Kappadokien und so weiter von den Gemeinden gelesen. Die wurden abgeschrieben und wurden dann die Briefe weitergereicht. wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch schrieb, nach der ihm gegebenen Weisheit. Ja, Weisheit ist immer etwas Gegebenes von Gott, die hat man sich nicht erworben. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Also, wie er auch in allen Briefen, wenn er in ihnen über diese Dinge spricht, wie auch in allen Briefen, schreibt er. Also, Paulus hat auch davon geschrieben, dass der Herr geduldig ist und dass wir auf die Geduld des Herrn warten sollen. Zu seiner Zeit wird er kommen. Paulus hat einiges geschrieben vom Tag des Herrn, die Thessalonicher Briefe, Korintherbrief, Timotheusbrief, von der letzten Zeit auch ja, in anderen Briefen noch, unter welchen Dingen einiges schwer verständlich ist. Einige Dinge, über die Paulus schrieb, sind schwer verständlich. Nicht die Texte, sondern der Inhalt. Nicht wie er geschrieben hat, ist schwer verständlich, sondern was er geschrieben hat. Die Themen, über die er schrieb, die sind zum Teil, erfordern zum Teil hohe Ansprüche. Man muss schon einiges wissen, um die Paulusbriefe, um die Themen, die er dort geschrieben hat, die er angesprochen hat, auch zu verstehen. Was solche, die ungelehrt und ungefestigt sind, verdrehen, wie sie es auch mit den anderen Schriften tun, zu ihrem eigenen Verderben. Die Irrlehrer verdrehen nicht die Texte, sondern die Inhalte. Das, was geschrieben wurde, das verdrehen sie. Sie verstehen das nicht, was er geschrieben hat, und dann verdrehen sie es. Dann sagen sie etwas anderes, als da steht. Heute gibt es ja auch so eine Redeweise unter Christen. Ja, der legt das anders aus. Nein, einen Text kann man nicht anders auslegen. Einen Text kann man entweder auslegen oder missverstehen. Man kann ihn nicht anders auslegen. Es kann sein, dass ich den Text missverstehe und ich will ihn erklären und erkläre ihn falsch. Aber dann habe ich ihn missverstanden, dann habe ich nicht den Text erklärt. Ja? Erst wenn ich den Text wirklich verstanden habe und richtig erklärt habe, dann habe ich ihn ausgelegt. Sonst habe ich ihn nicht ausgelegt. Man kann also nichts anders auslegen. Auslegen heißt ja, das darlegen, was geschrieben steht. Das heißt auslegen. Das erklären, was da steht. Nichts anderes dazu hinzufügen, sondern nur das erklären, was da steht. Das heißt auslegen. Und wir müssen uns immer wieder prüfen, verstehen wir überhaupt den Text oder nicht? Und es kann sein, dass ich den Text nicht verstanden habe. Dann brauche ich Hilfe. Ich kann sagen, ja, ich meine, der Text bedeutet dieses. Das kann ich sagen. Und ein anderer meint was anderes. Aber dann hat weder der eine noch der andere kann jetzt sagen, das, so ist es. Es sei denn, er hat es richtig verstanden. Wenn er es genauso sagt, wie es da steht, und wenn es klar ist, so ist es. Man kann nicht sagen, ich sehe das so und der andere sieht das anders. Ja? Also jetzt, wenn es um einen Text geht. Ja? Hier ist ein Text, ein schwieriger Vers, und der eine sagt, ja, ich sehe das so. Und der sagt, ich sehe das anders. Na, sehen tun alle das Gleiche, nämlich den Text. Aber eine Meinung haben sie verschiedene. Ja? Also das sind so Ausdrücke, die sind so moderne Ausdrücke aus einer pluralistischen Gesellschaft, die sollten wir nicht verwenden. Wir sollten sagen, was ich bis jetzt verstanden habe, könnte das bedeuten. Okay, das ist richtig. Oder ein anderer sagt, nein, ich meine, das könnte was anderes bedeuten. Okay, aber nicht ich sehe das so und der andere sieht das anders. Die Polizei, wenn da ist ein Unfall, und die Polizei fragt was? Sie fragt nicht, wie sehen Sie den Unfall? Oder wie haben Sie den Unfall gesehen? Da könnte ich sagen, ja, ich habe ihn genau gesehen. Oder ich habe ihn mit meinen Augengläsern gesehen. Ja? Die fragt, was haben Sie gesehen? Und wenn wir die Bibel lesen, ist es wichtig, was sehen wir? Was steht im Text? Was sehen wir? Was steht da? Das hilft uns in der Diskussion, wenn wir Schwierigkeiten haben mit irgendeinem Text, oder? Was steht eigentlich da? Was sehen wir und was steht nicht da? Es gibt ja oft schwierige Texte und dann kommen verschiedene Meinungen. Ja? Aber dann ist wichtig, dass einer sagt, Brüder, was steht denn da? Bleiben wir mal nur bei dem, was da steht. und die anderen Dinge lassen wir mal weg. Das hilft. Das hilft uns, an die Wahrheit heranzutasten. Ja, aber der Bruder so und so hat so gesagt. Ja, aber was sagt der Text? Das hilft uns, dass wir wieder auf das Eigentliche zurückkommen. Eine junge Frau erklärt mir und sagt, ja, ich verstehe die Bibel überhaupt nicht. Und ich habe auch keine Chance, die Bibel zu verstehen, denn da streiten sich die Gelehrten über diese Frage. Das sind so gescheite Leute und ich bin nicht so gescheit wie diese und ich kann die Bibel nicht verstehen. Also lese ich sie gar nicht. Ich habe gar keine Meinung zu dieser Frage, weil da habe ich mal das gehört und der andere sagt was anderes. Und dann hört sie auf, die Bibel zu lesen. Dann sage ich ihr, du kannst die Bibel verstehen. Du hast Augen und du hast den Heiligen Geist und du hast das, was der Text sagt und du musst nur das lesen, was der Text sagt und bleib nur bei diesen Aussagen, bleib bei den sicheren, fixen Aussagen. Dann hilft es dir weiter. Das war jetzt ein kurzer Ausflug, wir kommen wieder zurück zu Petrus und Paulus. Unter welchen Dingen einiges schwer verständlich ist, was solche, die ungelehrt und ungefestigt sind, verdrehen. Interessant, dass diese Irrlehrer, sie sind ungelehrt und sie sind ungefestigt. Man sollte auch eine Bereitschaft einmal an den Tag gelegt haben, sich belehren zu lassen und sich festigen zu lassen. Es gibt Menschen, die sagen, ich höre auf niemanden mehr, ich lese keine Kommentare, ich rede mit keinem Christen mehr, ich lese nur noch die Bibel. Solche Leute brauchen aber auch Korrektur. Und oft sieht man, dass solche Leute, da haben sie halt etwas nicht genau gelesen und dann kommen sie in ein Fahrwasser, ein bisschen weg. Und dann sind sie in irgendeiner Richtung eigenartig. Das ist nicht gut. Wir haben die Gemeinde Jesu und jeder hat den Heiligen Geist und wir brauchen einander zur Korrektur, sodass wir wirklich auch die Wahrheit ausgewogen verstehen. Und jeder braucht Korrektur. Und ich bin so froh, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Bruder, aber es steht ja eigentlich anders geschrieben. Aha, ja stimmt, es steht anders. Ich hab zu viel gesagt. Das hilft einem wieder sich recht zu rücken, recht rücken zu lassen. Ja, weiter. Also wir können nicht erwarten, dass Christen die ihre Bibel nicht gründlich studieren und die nicht unterwiesen sind, von selber alles richtig lehren werden. Das können wir nicht erwarten. Es gibt Zurüstungszeiten. Es gibt auch Brüder, Schwestern, die der Herr geschenkt hat, denen der Herr irgendwo Licht geschenkt hat und dann können wir auf sie hören. Es gibt Brüder, die wie Paulus und Petrus und Apollos, die herumgereist sind damals. Und haben der Gemeinde gedient. Und heute gibt es viele, viele Brüder, die einen Dienst tun, einen guten Dienst tun. Andere schreiben Bücher und tun hier einen guten Dienst. Und wir dürfen das gerne in Anspruch nehmen. Natürlich müssen wir auch prüfen, denn jeder hat auch ist anfällig für irgendwelche Fehler. Aber wir sollen uns auch zurüsten lassen. Und wer sich nicht belehren lässt, der bleibt ungefestigt. Und er wird anfällig für falsche Lehre. Daher wollen wir also Acht geben auf die Schrift und dass auch die Schrift nicht verdreht wird. Weiter, Vers 17, wir kommen zu Groß D. Was ist noch angesichts dieser kostbaren Wahrheiten von der Wiederkunft Jesu Christi und von seinem ewigen Königreich? Was ist noch, was Gott möchte, dass wir uns entsprechend verhalten? Was ist noch zu tun? Wachsamkeit, wir sollen wachsam sein, Vers 17. Ihr also Geliebte, wir merken wiederum die Anrede, Geliebte. Ihr also Geliebte, da ihr im Voraus Kenntnis besitzt, hütet euch stets, damit ihr nicht als solche, die durch den Irrtum der Gesetzlosen zusammen mit ihnen weggeführt werden oder wurden, aus der eigenen Festigkeit fallet. Also, was ist die Voraussetzung? Da ihr im Voraus Kenntnis besitzt. Die Voraussetzung, um wachsam zu sein, ist, dass man etwas weiß. Wenn man nichts weiß, kann man nicht wachsam sein. Man muss eine Kenntnis haben. Eine Hilfe, um auf der Hut sein zu können, ist, dass man im Voraus informiert ist, was auf uns zukommt. Und die Bibel gibt uns Hinweise, was auf uns zukommt. Und wir sollen auf der Hut sein. Was ist zu tun? Sich hüten. Und im Griechischen steht hier, hütet euch in einer Form, die eine andauernde Handlung betont. Also hütet euch beständig, hütet euch täglich, hütet euch stets. Nicht nur einmal. Immer sollen wir uns hüten. Der Feind wartet darauf, solche zu verschlingen, die nicht aufpassen. 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8. Der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlingen kann. Dann weiter. Zu welchem Zweck soll man sich hüten? Damit ihr nicht als solche, die durch den Irrtum der Gesetzlosen zusammen mit ihnen, weggeführt wurden, aus der eigenen Festigkeit fallet. Also wir sollen nicht weggeführt werden und wir sollen dann nicht aus der Festigkeit herausfallen. Man kann weggeführt werden, das ist möglich unter Christen. Man kann weggeführt werden durch irgendwelche falsche Lehre. Man kann vom richtigen Weg ein bisschen weggelenkt werden. Von wichtigen Dingen auf die unwichtigen Dinge zum Beispiel. Es gibt solche Leute, die betonen nur die unwichtigen Dinge, Nebenfragen, und machen das zu den Hauptfragen. Wir dürfen nicht die Nebenfragen zu den Hauptfragen machen. Wir müssen bei dem Wichtigen bleiben, bei dem Zentralen. Gesetzlose durch den Irrtum der Gesetzlosen. Hier werden die Irrlehrer Gesetzlose genannt. Wenn man sie fragen würde, würden sie sagen, nein, 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 wir sind nicht Gesetzlose. Natürlich nicht in ihren Augen, aber sie sind tatsächlich Gesetzlose. Sie haben sich abgewandt von dem Wort Gottes, von dem Gesetz Gottes und sind jetzt Gesetzlose oder Gesetzwidrige. Das muss man ihnen sagen. Das, was du lehrst, ist ferne von der Schrift. Das ist Ablenkung von der Schrift, weg vom Wort Gottes. Damit man nicht aus der Festigkeit fällt, also damit ihr nicht aus der eigenen Festigkeit fallet. Man kann aus der eigenen Festigkeit herausfallen, das beweist uns Petrus. Am Anfang hat man sich gedacht, der Petrus, der glaubt aber fest. Der war der Erste, der erkannt hat, dass Jesus der Messias ist. Aber dann wird er wankend. Dann fällt er aus der Festigkeit heraus. Bei der Verleugnung, sein Glaube war nicht weg, aber seine Festigkeit war weg. Für den Glauben hat der Herr Jesus gebetet, dass er nicht aufhört in dieser Krise, dass er die Krise gut übersteht. Und da hat der Herr gebetet und der Petrus ist auch durch diese Krise gut hindurchgekommen. Das stimmt. Aber die Festigkeit war weg. Er war in Gefahr. Aber der Herr hat ihm geholfen, hat ihm wieder zurechtgeholfen. Also auch solche unter uns, die standhaft sind und fest sind, können wieder wankend werden durch gewisse falsche Lehren. Das gibt es. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich hatte mal eine Krise in meinem Leben in einer Lehrfrage und ich kam ganz schön ins Wanken. Nicht, dass ich den Herrn Jesus Christus aufgegeben habe, das nicht. Aber ich wusste nicht mehr, was ich glauben soll in Bezug auf eine gewisse Frage. Und ich war so durcheinander und es hat 3 Jahre gedauert, bis Gott mich wieder ganz klar zurechtbringen konnte. Und ich wollte mir nichts sagen lassen. Da sind Brüder gekommen, wollten mit mir reden, ich wollte mir nichts sagen lassen. Sturheit, das ist unser Problem. Sturheit, die kann gut sein, in mancher Hinsicht. Ja? Man bleibt fest an der Wahrheit, aber sie kann auch schlecht sein, wenn man einen schrägen Weg eingeschlagen hat, verkehrten Weg, und dann stur dabei bleibt. Lassen wir uns korrigieren. Der Herr ist gnädig und hilft einem zurecht, wenn man zu ihm schreit und zu ihm fleht, Herr, hilf mir. Und dann kommt die Hilfe zur rechten Zeit. Das bringt uns zum Schluss des Briefes. Der letzte Teil. Wir kennen den Vers, wir haben ihn öfters gelesen. Hier ist ein Aufruf zum Wachsen in Gnade und Kenntnis unseres Herrn und Retters Jesu Christi. Wachset aber in Gnade. In Gnade. Das heißt, vergebende Gnade, befähigende Gnade, helfende Gnade, vollendende Gnade. Gnade. Wenn durch mein Leben irgendetwas für die Ewigkeit geschieht, was in der Ewigkeit Frucht bringt, dann war es Gnade Gottes. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, aber nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Wenn keine Frucht geschieht, dann deshalb, weil ich zu wenig in Verbindung war mit dem Weinstock als Rebe. Ja? Und wenn Frucht geschieht, dann ist es Gnade gewesen. Dann war es seine Frucht. Gott ist es, der alles wirkt. Und das ist Gnade. Wachset in der Gnade, dass das vermehrt werde, dass Gott etwas durch euch tun kann, in Gnade. Wohin sollen wir wachsen? Zur Christusähnlichkeit. Dass wir so werden wie Christus im Charakter. Wachstum kann man also befehlen. Ja? Unseren Kindern können wir das nicht befehlen. Wir können nicht sagen, komm, du bist zu klein, wachs jetzt ein bisschen. Das geht nicht. Aber im Geistlichen kann Gott uns befehlen, wachse. Warum? Weil wir damit dazu beitragen können. Wir können nämlich in einer Herzenseinstellung sein, dass wir gedeihen. Eine Einstellung der Demut, der Abhängigkeit, des Gebetes, der Offenheit für Gott, der Bereitwilligkeit, sich korrigieren zu lassen. Und dann kann der Herr gedeihen geben. Und dann schaue ich, dass ich mich gut bewässern lasse von Gottes Wort und gute Wärme der Sonne Gottes kommt und so kann gedeihen. Und wie heißt es im Psalm 1? Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Da darf ich noch was einflechten. Psalm 1 ist ein wunderschöner Psalm. Psalm 1, wie alle Psalme, ist das Zentrum des Psalms in der Mitte. Das hat mir beim Psalmenstudium so viel geholfen. Jeder Psalm hat ein Zentrum. Und Psalm 1 hat das Zentrum, im Zentrum steht dieser Vers 3, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und alles, was er tut, gelingt ihm. Das steht im Zentrum. Und von diesen Zentrumsversen steht ein Wort im Zentrum und das Wort heißt zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Nicht zu meiner Zeit. Aber das Wachstum kommt. Wollen wir abhängig sein von ihm. Weiter. Wachset in Gnade, oder in der Gnade, das kann man so oder so übersetzen, wachset in Gnade und Kenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wachset in Kenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Da kommt er wieder zurück auf das Wichtigste von allem, oder? Es geht doch darum, den Herrn Jesus besser kennenzulernen. Petrus ist sehr konzentriert auf das Wichtige. Das Wichtige ist, dass wir Jesus Christus besser kennenlernen. Und wie ein Bruder mir gesagt hat, das Kennenlernen von Jesus Christus und ein heiliger Lebenswandel, das hängt zusammen. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist, der mich liebt. Wer aber mich liebt, von dem werde ich mich offenbaren. Man hat das Wort Gottes, man sagt, ja Herr, ich möchte dir gehorchen. Der Herr zeigt sich mehr von uns und wir lernen ihn besser kennen. Wir lernen ihn besser kennen, das Ergebnis ist, es geschieht mehr Frucht unseres Charakters. Unser Charakter wird umgeformt und wir wollen ihm noch mehr dienen oder gehören und sein Charakter wird in uns mehr und mehr sichtbar und wir wachsen wieder mehr in der Erkenntnis von Jesus Christus. Wir lernen ihn besser kennen und weil wir ihn besser kennenlernen, wachsen wir wieder im Charakter zu Jesus Christus. Wir werden wieder Christus ähnlicher und weil wir Christus ähnlicher werden, lernen wir wieder besser kennen. Wachset in Gnade und Kenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ja, ihm gebührt die Herrlichkeit jetzt und bis in den Tag der Ewigkeit, bis in den Tag des zukünftigen Äons, des zukünftigen Zeitalters, bis in den Tag des ewigen Zeitalters. Es gibt ja ein ewiges Zeitalter, eine verherrlichte Zeit, wenn ihr so haben wollt, eine verherrlichte Zeit. Jetzt haben wir eine Zeit, die vergeht. Dort haben wir eine Zeit, die bleibt. Eine ewige Zeit. Das heißt nicht, dass dort alles gleichzeitig ist. Dort gibt es auch Reihenfolge. Aber es gibt nicht dieses Vergängliche, das alles vergeht. Dort wird alles bleiben. Also ihm sei die Herrlichkeit, wem? Nicht uns, sondern ihm. Was? Ihm gebührt die Herrlichkeit. Ja? Ihm gebührt die Herrlichkeit. Uns gebührt nur die Strafe. Wenn Gott uns nach Leistung beurteilen würde, wir würden alle in der Hölle landen. Also bitte berufen wir uns nicht auf Leistungen. Berufen wir uns nicht auf Werke. Berufen wir uns auf das, was er getan hat. Ihm gehört die Herrlichkeit. Alles ist Gnade. Wir haben nichts verdient als die Hölle. Alles ist Gnade. Der Herr Jesus soll herrlich erstrahlen. Wann? Jetzt und für immer. Heute und für immer. In Zacharia 14 heißt es, dann wird es einen Tag lang, er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht werden. Und es wird geschehen, zur Zeit des Abends wird es hell sein, wird es Licht werden. Und das Licht wird bleiben. In alle Ewigkeit wird Jesus Christus glänzen und strahlen. So endet dieser Brief, in dem der Apostel Petrus uns den Herrn Jesus Christus vor Augen geführt hat und uns aufgerufen hat, wach zu bleiben in schwerer Zeit, wach zu bleiben angesichts von Gefahren. Aber er hat uns Christus vor Augen geführt und er bekräftigt den Brief mit einem Amen. Amen heißt, so sei es. Ja? So sei es. Wenn der Herr Jesus auf etwas ganz aufmerksam machen will, dann sagt er, Amen, Amen, ich sage euch. Und hier sagt Petrus, Amen, so soll es sein. Hört noch einmal kurz auf, horcht noch einmal kurz zu. Amen, so soll es sein. Und dann schließt er den Brief. Herrlicher Brief. Wir haben ihn eigentlich nur oberflächlich behandelt. Steckt sicher noch viel, viel Tieferes drinnen, das wir gar nicht beachtet haben. Aber da können wir weiter nach Hause gehen und den zweiten Petrusbrief lesen. 10 Minuten. 10 Minuten. Wenn du irgendwo an der Bushaltestelle 10 Minuten warten musst, kannst du den zweiten Petrusbrief durchlesen. Man kann ihn ja so mitnehmen. Einfach in die Tasche, in die, als Ziehharmonika in die Tasche stecken und dann hat man ihn bei sich. Oder man nimmt den ersten Petrusbrief oder den ersten Johannesbrief und so weiter. Vielen Dank für alle Aufmerksamkeit.